Also wie sinnvoll ist zu sagen, ich habe eine schlechte Erfahrung oder das kann ich nicht, das liegt mir nicht, das mache ich nie wieder. Das Gleiche gibt es in der Finanzanlage. Ja, aber mit einem Mal was ausprobieren ist es meistens nicht getan. Also in meinen anderen Lebensbereichen war ich zumindest nirgends auf dem ersten Versuch 100% erfolgreich. Ich weiß nicht, kennst du da einen Fall, wo das bei dir so war?
Nein, definitiv nicht.
Hallo und willkommen zum Podcast Krisenfest. Der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte. Mein Name ist Rani Gindl. Heute stelle ich dir das Gespräch mit Jennifer Rentsch vor. Jennifer bezeichnet sich als Mentorin für Möglichkeiten und das hat mich neugierig gemacht. Sie hilft Frauen dabei, sich zu bewerben, sich den eigenen Wert bewusst zu machen. Wir sprechen darüber, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, sich selbstständig zu machen und darüber, was ihr Inspiration gibt, weiterzumachen. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Gespräch.
Hallo und willkommen, Jennifer Rentsch, zu dem Krisenfest-Podcast. Ich habe dich eingeladen, weil du dich Mentorin für Möglichkeiten nennst. Und wir haben so ein bisschen geplaudert und mich interessiert oder hat deine Geschichte auch fasziniert. Und deswegen herzlich willkommen, Jennifer.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Das ist auch für mich das erste Mal und ich bin super gespannt auf unser Gespräch.
Ich würde sagen, wir starten gleich mal hinein in die große Frage. Wenn du das Wort krisenfest hörst, was verbindest du damit und würdest du dich als krisenfest bezeichnen?
Also krisenfest, da habe ich ein positives und ein nicht so positives Bild dazu. Positiv, weil ich sage, wenn ich wie so eine schusssichere Weste anhabe, also egal was da kommt, ich kann da irgendwie mit umgehen und ich kann das handeln. Und was mich ein bisschen davon negativ beeinflusst, ist das Wort fest. Weil fest hat auch hat so eine gewisse Schwere und so eine Enge. Also, dass man da vielleicht so in eine Starre kommt. Aber insgesamt denke ich, so eine Krisenstärke. Die habe ich mir mittlerweile durch einige Krisen schon erarbeitet und manchmal ist sie besonders gut da und dann gibt es aber auch wieder Krisen, da merke ich, da darf ich noch dazulernen auf jeden Fall.
Das gefällt mir jetzt gut, was du sagst. Diese Starre, für mich bedeutet krisenfest, stabil und sicher zu sein. Das ist etwas, was ich mit fest verbinde. Aber natürlich, es macht einen im ersten Moment auch ein bisschen unbeweglich, bis man dann herausgefunden hat, wie man sich weiter bewegt. Interessant. Du bist die Erste, die das sagt in den Interviews und gefällt mir. Wenn du jetzt sagst, du bist schon durch ein paar Krisen durchgegangen und das hat dich krisenfest oder krisenstark gemacht, magst du da ein bisschen was darüber erzählen?
Also ich habe eine, die ist noch relativ aktuell, weil ich war lange Jahre in der Bank tätig und habe da über 15 Jahre gearbeitet und wollte schon immer eine andere Branche ausprobieren. Und das habe ich letztes Jahr dann gewagt im Sommer. Und ich kann mich noch an dieses Gefühl erinnern, als ich dann so meinen letzten Arbeitstag hatte und meine Banksachen so komplett hinter mir gelassen habe und wusste, okay, jetzt kommt ein neues Kapitel beruflich. Und bei mir ist der Beruf schon ein großer Punkt im Leben, weil man halt viel Zeit da verbringt. Und, der Weg hat mich geführt zu einem Startup. Und ich hatte da richtig Lust drauf, weil ich konnte meine Stärken und meine Erfahrungen mit einbringen. Aber da war auch so viel Neues dabei. Ortsunabhängig zu arbeiten, die Zeiten anders legen zu können, ein online-basiertes Business damit aufzubauen und fand es super spannend, ein ganz junges Team. Und ja, was soll ich sagen, ich war da 2 Monate. Und dann hatte ich so ein Gespräch, da wurde ich in ein Büro gerufen, da war ich vorher noch nie. Und dann wurde mir von jetzt auf gleich mitgeteilt, dass ich in der Probezeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werde. Und ich war wie im Film, eine Viertelstunde später mit meinem Karton, wo auch immer die den her hatten, meinen Pflanzen und meinen Sachen aus dem Büro vor meinem Auto gestanden. Und ich weiß noch, wie mir die Frage durch den Kopf gegangen ist, warum hat mich denn jetzt ein Zug überfahren, wenn ich nicht mal wusste, dass ich am Bahnhof stehe? Ich war total, also ich war fix und alle. Man muss dazu sagen, ich habe 1 Stunde Heimfahrt von dort. Ich war so aufgelöst, weil in meiner Welt wäre das nie möglich gewesen, dass man gekündigt wird. Einfach so, ich dachte, man muss goldene Löffel klauen. Die hatten keine goldenen Löffel, also habe ich mir gedacht, kann mir nie passieren. Ich hätte ja noch eher mitgerechnet, dass da das Geld ausgeht oder dass man sagt, das Geschäftsmodell greift nicht, aber dieses einfach so in der Probezeit, das Risiko habe ich überhaupt nicht auf mich zukommen sehen. Und dann habe ich erstmal telefonieren müssen, um mich ein bisschen wieder in den Zustand zu bringen, dass ich sage, okay, ich kann mir diese Autofahrt auch zutrauen. Weil da war ich ja vollkommen kopflos in dem Moment und körperlich, da geht ja richtig alles mit einem durch. Mhm. Und das war eine schlimme Zeit, ja.
Das heißt, für dich ist eine Ressource die Sozialkomponente, also Freunde, Familie, die du anrufen kannst,
auf
um
jeden
einfach
Fall
mal auch einen klaren Kopf zu bekommen.
Ja, also das war, ohne die wäre es nicht gegangen in dem Moment. Da hätte ich mich nicht vom Fleck bewegen können. So, ich war schon so weit, dass ich sage, ich kann das einschätzen, dass ich jetzt nicht fahrtauglich bin und ich muss zuerst ein Gespräch führen oder irgendwie runterkommen, dass ich die Konzentration habe, da 80 Kilometer über die Autobahn heimzufahren. Und Gott sei Dank habe ich da Menschen, die dann auch wissen, wenn ich so haltlos bin, wie man mich wieder quasi da stabil auf die Füße stellt.
Für mich wäre ja die Tatsache, dass ich nicht weiß, warum etwas ganz, ganz Schlimmes. Also mir ist ja auch mal passiert, ohne Angabe von Gründen, in einem anderen Bereich, aber das, da habe ich lange daran kiefeln müssen, dass ich sage, okay, ist so und ist trotzdem gut, auch wenn ich es jetzt nicht weiß. Wie ist dir damit gegangen? War das für dich ein Thema?
Absolut. Also ich habe die Frage auch in dem Gespräch, das war ein sehr kurzes Gespräch, man hat mich da ja ganz schnell dann mal beim Platz gebracht und dass ich dann eben auch am Auto stehe und weg bin, so ungefähr. Ich habe die, glaube ich, 10 Mal gestellt, die Frage. Weil ich das, also mir geht so, wenn ich etwas nicht verstehe, dann tue ich mich auch schwer, das anzunehmen. Und ich habe dann auch danach nochmal um ein Gespräch gebeten und habe gesagt, ich möchte das schon gern erfahren, woran das lag. Man hat mir so dann in diesem zweiten Gespräch, das hat eine Woche danach stattgefunden, so ganz wischiwaschi Antworten gegeben. Also man wollte mir den wirklichen Grund nicht sagen oder man hatte vielleicht einen wirklichen Grund, der jetzt nicht unbedingt was mit mir zu tun hatte. Aber das hat es für mich am allerschlimmsten gemacht, das überhaupt begreifen zu können. Also es hat mich in meinem Selbstwert, in meiner Selbstsicherheit total gekränkt. Und ich war da, also es ist auch heute noch so, dass ich manchmal daran denke, und jetzt ist es ein Jahr her, ich habe neulich erst was gebraucht wegen der Lohnsteuerbescheinigung, die habe ich nicht bekommen von der Firma und dann musste ich mich da nochmal melden und das war so eine E-Mail, die wollte ich überhaupt nicht schreiben, weil ich mir dachte, ich will da keinen Kontakt mehr hinhaben. Und dann kommen so Gefühle, also diese Kränkung, Enttäuschung und auch der Schock, das kommt dann schon wieder hoch.
Was war deine Reaktion? Wie bist du dann weitergegangen? Du bist jetzt Mentorin für Möglichkeiten. Wie war da dein Weg?
Also ich war da schon so weit, dass ich mir dachte, als der erste Schock überwunden war, ich muss dafür sorgen, dass ich nicht mehr von einem Arbeitgeber abhängig bin. Ich möchte nicht mehr wieder in die Situation geraten, dass ich von jemand anders und dessen Entscheidungen so abhängig bin, dass das mein Alltag, mein Leben so beeinflusst. Und wollte mich da schon selbstständig machen, habe mich damit auseinandergesetzt. Und dann war aber noch so diese leise Stimme und auch so ein bisschen, ich komme aus einer ländlichen Gegend, da ist es nicht unbedingt so, dass man sich jetzt einfach als Angestellter dann irgendwann selbstständig macht, das ist nicht so üblich. Dann war so die Stimme, ja, kannst du das denn machen? Hast du genug Expertise dazu? Also da waren so die Zweifel. Und dann habe ich mich parallel, weil ich mich eben noch nicht entscheiden konnte, trotzdem wieder beworben. Wo? Und dann bin ich halt wieder diese Bewerbungsprozesse durchgegangen. Ich bin auch super oft eingeladen worden und ich habe auch ganz viele Stellenangebote bekommen. Und waren kuriose Sachen dabei. Und eine Sache war dabei, die fand ich sehr faszinierend und dachte mir, gut, wenn ich diesen Job bekomme, dann wird das nochmal eine Chance für mich sein, nochmal angestellt zu sein. Das ist eine Variante, die hatte ich noch nicht probiert, das teste ich. Long story short, hätte ich mir sparen können. Bin wo gelandet, wo es sich absolut nicht gelohnt hat, für mich da zu bleiben. Das hat zu mir und meinen Werten dann gar nicht gepasst. Konnte ich im Bewerbungsgespräch so nicht sehen, weil man es mir ein Stück weit anders vermittelt hat. Und dann bin ich, also das war dann eine so deutliche Situation für mich, dass dieses Angestellten-Dasein für mich jetzt erstmal eine Pause braucht und dass ich jetzt meinen Weg in die Selbstständigkeit einfach mal gehen muss.
Mhm. Also wenn man dein Instagram-Profil anschaut, hilfst du Menschen dabei, sich zu bewerben und die richtige Motivation auch mitzubringen und hast viele, viele Punkte rundherum, die du ansprichst. Wie ist die Idee zu dir gekommen? Und irgendwie, ich würde gerne den Weg verstehen zu der Jennifer, die sagt, nein, ich möchte jetzt mal mich selbstständig machen und dann eben dieses Bewerben, das bei dir ja dazu geführt hat, dass du etwas ganz anderes machst jetzt?
Also das war, glaube ich, schon da geboren, als ich zu Bankzeiten Bewerbertrainings gegeben habe. Also es war ein Workshop, den quasi die Bank gestellt hat von den Informationen her. Und da ging es darum, dass man an Schulklassen das Wissen vermittelt, was gehört denn in die Bewerbung rein? Wie mache ich das mit dem Foto am geschicktesten? Wie stelle ich mich denn selbst auch da, ohne mich jetzt zu verstellen? Was gibt's für Auswahlverfahren? Was können da für Übungen auf mich zukommen, um einfach da gewappnet zu sein? Weil ganz oft ist es so, und das, ich war auch quasi Teilnehmer bei Bewerbungsauswahlverfahren, wo es darum geht, dann die Bewerber quasi einzuwerten. Und dann hat man schon gesehen, also Menschen, die gar nicht wussten, was da auf sie zukommt, die sind so nervös oder so angespannt und so überfordert mit der Situation, dass sie das, was eigentlich in ihnen steckt, überhaupt nicht zeigen können. Und das finde ich immer so schade, weil dann, da gehen die Rohdiamanten verloren. Wenn man gar nicht sehen kann, was kann derjenige eigentlich oder wie wirkt er, wenn er bei sich ist? Und mit Vorbereitung, wenn ich dann eine Sache schon mal durchgespielt habe oder weiß, welche Übungen kommen, da kann ich schon viel mehr bei mir bleiben. Und das war für mich auch immer in den Bewerbungsverfahren mein Pluspunkt, dass mich das nicht so wahnsinnig nervös macht, dass ich quasi bei mir bleiben kann und dann auch so, ich kann das Gespräch führen, ich kann die Fragen auch stellen, es interessiert mich ja auch wahnsinnig viel, also ich sehe dann eine Gegenseitigkeit und ein Gespräch auf Augenhöhe. Und dann haben beide Seiten am meisten davon. Und da ist mir dann schon aufgefallen, wenn ich Bewerbungen schreibe, werde ich oft eingeladen, die Gespräche sind gut. Hey, warum das Wissen nicht weitergeben? Weil es gibt so viele Menschen, die im jetzigen Job nicht glücklich sind und das einfach vermeiden, sich anderswo zu bewerben, weil sie dieses Auswahlverfahren und den Bewerbungsprozess an sich einfach schrecklich finden.
Es ist total lustig. Ich habe mich nämlich, es ist schon sehr, sehr lange her, bei einer Bank beworben und mir ist es genau so gegangen. Ich bin angenommen worden nach meinem Lebenslauf und meiner Bewerbung und dann bin ich dort gesessen und ich wusste nicht, was auf mich zukommt und bin vor einem Test gesessen und da waren irgendwelche Fragen, die ich nicht verstanden habe. Und ich weiß, ich habe das dann Multiple Choice ausgefüllt. Also da war sicher nichts von dem, was mich ausmacht. Oft scheuen wir uns davor, Dinge von uns zu zeigen, weil wir nicht genau wissen, wie wir das machen wollen oder sollen. Und natürlich ist sich frisch zu bewerben auch immer wieder zu sagen, okay, was kann ich denn überhaupt? Ja, also ich glaube, das hat sehr viel auch mit Persönlichkeitsarbeit zu tun, dass ich sage, ich gehe dahin und ich werde mir auch ganz bewusst, was kann ich eigentlich alles? Ja, das ist, ja, wir können etwas und dann reden wir aber nicht drüber, weil es für uns so selbstverständlich ist, dass wir das können, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken oder das auch nicht werten. Und da ist gleich die nächste Frage. Du hast vorher von deinen Werten gesprochen. Und die Wertearbeit ist eine, die mir auch immer wieder über den Weg läuft und die ich immer mehr als sehr, sehr wertvoll empfinde. Was hat sie für einen Stellenwert? Und natürlich würde es mich auch interessieren, was deine Werte sind.
Also ein super Wert von mir ist Vertrauen. Also eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo dann auch beide Seiten etwas davon haben. Also ich habe auch nie, es gibt ja auch Geschäfte, die man machen kann, die einem selber mehr Vorteil bringen als dem Gegenüber. Das waren nie meine Geschäfte. Ich wollte immer, dass beide Seiten quasi den Mehrwert haben. Also Gegenseitigkeit ist super wichtig. Und dann auch die Offenheit und Ehrlichkeit. Weil nur wenn ich darüber spreche, was will ich wirklich und wo zieht's mich hin, kann ja auch mein Gegenüber, wenn ich jetzt ein Mentoring oder was gemacht habe, mich unterstützen. Und wenn ich das weitergebe, dann geht es auch nur, wenn ich weiß, wo soll es denn hingehen.
Wenn du jetzt deine Werte angesprochen hast, ist die Wertearbeit auch Teil von deinem Mentoring? Und wie kann man sich, ich meine, Wertearbeit, das klingt schon wieder so, was kann man sich denn darunter vorstellen?
Also was ich super gerne nutze, ist, wenn Menschen im beruflichen Kontext irgendwie die Fragestellung haben, tue ich jetzt das oder das als nächsten Schritt? Soll ich das wagen oder nicht? Dann nehme ich eine Übung her, wo man Werte, also es gibt ja unzählig viele Werte, wo man die für sich ein Stück weit sortieren kann und mit dem jetzigen Gefühl auf seine Top 3 Werte kommt. Und wenn man die, das geht relativ schnell, das macht 10, 15 Minuten Zeit vielleicht aus, und wenn ich die 3 habe, dann kann ich die super gut abgleichen mit dem, entscheide ich mich für Variante A oder B und wo werden diese Werte, die mir gerade super wichtig sind, am besten vertreten sein? Und dann ergeben sich ganz von alleine Antworten. Und wir sind oft so Zahlen, Daten, Fakten getrieben, ich auch. wo wir sagen, dann entscheide ich nach der Bezahlung, der Stundenanzahl oder sonstigen Dingen und habe aber die Werte vollkommen außen vor gelassen. Und die Zahlen, Daten, Fakten, die werden uns nur eine Zeit lang glücklich machen in einem neuen Job oder generell in der Arbeit. Wenn die Werte zu weit abweichen, dann werde ich das auf Dauer mit keinem anderen Faktor ausgleichen können, wenn ich ein Mensch bin, der da Wert drauf legt.
Du hast vorher auch erwähnt, es hat dieser andere Job, diese letzte Anstellung oder Möglichkeit zur Anstellung für dich auch aufgrund deiner Werte nicht gepasst. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie spürt sich das an, wenn ich in einem Job bin, einer Situation, in einer Beziehung, in einem Geschäft, wo ich spüre, das passt für mich so hundertprozentig nicht und ich komme drauf, okay, das ist, meine Werte sind ja Vertrauen, Ehrlichkeit und ich bin da zum Beispiel in einem Büro, wo es nicht um diese Dinge geht. Wie spüre ich das und wie kann ich das ändern, beziehungsweise wie kann ich denn vorher schon herausfinden, ob das was für mich ist? Weil es klingt nach Krise ein bisschen.
Wie hätte ich das vorher herausfinden können? Ich hätte wahrscheinlich Probearbeiten müssen. Man hat in dem Auswahlverfahren vermieden, dass ich von der weg mit dem Team irgendwie Kontakt hatte. Das würde mir immer so einen Einblick wirklich in den Hintergrund geben. Und wie war das, als ich dann dort war? Ja, mir war Gegenseitigkeit, Zusammenhalt und auch miteinander an etwas und für etwas zu arbeiten wichtig. Und das war dann ein sehr autoritärer Führungsstil. Also ein Beispiel ganz konkret. Wenn zu mir jemand sagt, du hast Gleitzeit, dann habe ich in meinen über 15 Jahren Berufserfahrung ein sehr gutes Bild davon, was Gleitzeit bedeutet. Man konnte seine Pausenzeiten zum Beispiel nicht frei wählen. Und das ist für mich, ich bin super freiheitsliebend und flexibel und mache auch gern mal eine längere Mittagspause, weil ich mich dann mit jemandem treffe, der vielleicht in der gleichen Stadt arbeitet. Und das war einer der Gründe, weswegen man mir als Feedback gegeben hat, es geht nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dieses Gleitzeitthema so im Detail zu hinterfragen. Ich kannte bis dorthin immer Rahmen. Und das waren dann, da haben sich so meine ersten inneren Widerstände gezeigt, weil ich mir dachte, das kann ja, das stimmt doch nicht. Das fühlt sich absolut nicht richtig an, weil für mich auch der Sinn von, wann mache ich denn jetzt welche Pause? Es ist doch viel besser, das nach meinem Arbeitsrhythmus zu machen. Wann bin ich gut und fit? Und wann brauche ich eine Pause und vielleicht auch eine längere, dass ich wieder ganz frisch an die Arbeit rangehen kann, als das nach einer bestimmten Stechuhr zu machen?
Wie lange hast du gebraucht, um das für dich zu erspüren und dann die Entscheidung zu treffen auch?
Also erspürt habe ich das innerhalb der ersten Tage. Und dann kam der Verstand ein Stück weit dazu, weil das Fachgebiet interessant war und es waren auch interessante Kollegen da. Und dann kam so der Wille, ich will das möglich machen. Aber es war mit mir und dem autoritären Führungsstil überhaupt nicht übereinzubringen. Und dann hatte ich schon irgendwann so das Gefühl, gut, unsere Wege werden sich trennen, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der aufgibt, sondern ich gucke mir an, wie das läuft. Ich hatte ja im Hinterkopf meinen Plan B, deswegen war es nicht so schlimm für mich. Ich wusste, ich hatte jetzt auch schon mal so eine Kündigung mitgemacht und war dann so ganz seelenruhig bei der Sache, habe mir das einfach angeguckt, was da kommt. Und dann war es für mich abzusehen, dass da auch eine Kündigung in der Probezeit kommt. Die hat mich aber absolut überhaupt gar nicht mehr getroffen. Das war eher so eine Frage der Zeit.
Mhm. Das heißt, du bist es dann ausgesessen und hast aber selber keine Entscheidung getroffen.
Es war ein Zeitpunkt angestanden, wo es darum gegangen wäre, miteinander zu verreisen, geschäftlich. Und da hatte ich schon so das Gefühl, die Reise werden wir nicht antreten. Aber ich habe auch gespürt, dass ich das nicht entscheiden muss. Und ein bisschen kam bestimmt das Ego mit rein, dass ich gedacht habe, na, ich mache jetzt nicht den Rückzieher. Mhm. Wenn es zum Treffen gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich mitgegangen. Ich habe das dann ganz sachlich und fachlich für mich, für meinen Teil versucht anzugehen. Bin da auch auf die Person immer mal wieder drauf zugegangen. Und da hat man schon gemerkt, da war nichts mehr zu holen. Ich habe die ganze Arbeit bis dorthin erledigt gehabt und dann kurz vorher hat's geheißen, nee, die Reise treten wir nicht an aus den und den Gründen. Und dann war das für mich in Ordnung. Hm.
Ja, es sind schon so Situationen immer wieder, die kommen im Leben und die uns herausfordern. Was mir so gut gefällt an dem, wie du das jetzt erzählst, ist, dass es sehr, sehr deutlich wird, dass du sozusagen die Ressourcen, die du gehabt hast durch deine Entscheidungen in der Vergangenheit, dass du die effektiv hergenommen hast und gesagt hast, okay, das kann passieren, das habe ich schon mal erlebt, würde mich das nochmal schockieren oder nicht? Und vor allem, was ist mir wichtig? Und die Tatsache, diese Selbstreflexion auch anzuwenden, um zu sagen, okay, ich bin in einer Situation, die mir jetzt nicht so gut gefällt. Ich will jetzt aber auch noch nicht aufgeben, weil ich sehen möchte, wie es hinführt. Ich glaube, dass diese klaren Entscheidungen sehr hilfreich sind, um in einer Krise stark zu sein. Weil es da eben genau dieses Wort fest nicht gibt, weil das uns einfach beweglich hält und sagt, okay, also ich schaue es mir trotzdem an, was da jetzt kommt, und dann entscheide ich vielleicht, oder ich akzeptiere es, dass entschieden wird, jetzt aber nicht aus einer Passivität heraus, sondern aus dem, dass ich sage, ich möchte einfach gerne wissen, was passiert. Im ersten Moment, ich glaube, bei der letzten Frage habe ich das so gestellt, dass vielleicht so eine Bewertung gut, schlecht dahinter vermutet werden könnte, aber das möchte ich natürlich nicht, weil ich selbst auch Entscheidungen immer wieder auf diese Art und Weise treffe. Eine der größten Entscheidungen in meinem Leben in der letzten Zeit habe ich so getroffen, dass ich gesagt habe, okay, die Sachen, die ich nicht ändern kann, die lasse ich jetzt auch mal und versuche auch nicht da dagegen zu rennen. Ich achte einfach drauf, okay, wo kann ich denn dazu beitragen, dass diese Sache funktionieren kann? Und das hat mir persönlich irrsinnig gut getan und mich irrsinnig stark gemacht. Und was noch war, ist, ich habe dann gewusst, okay, egal was passiert jetzt, ich weiß für mich, und ich meine, wir machen nie alles richtig, das sind Entscheidungen, die natürlich auch, so wie du gesagt hast, vorher aus dem Ego kommen, ich weiß für mich, dass das in Ordnung war. Wenn ich jetzt diese Sachen ändere und es ist trotzdem dann kaputt, okay, ja, dann kann ich nichts machen. Aber ich lasse sozusagen los von diesem Widerstand, den ich in einer Krise natürlich auch aufbauen kann und durch die Krise überhaupt auch erst erstehen kann. Wenn ich fühle, es ist irgendwas nicht in Ordnung und ich bleibe und ich gehe dann aber im Widerstand und ich bin ständig so in der Reibung, dass Lösung gar nicht passieren kann, ohne dass etwas kaputt geht. Eine Möglichkeit ist zu gehen, die andere Möglichkeit ist eben zu sagen, okay, ich schau mal, was ich in der Situation beitragen kann, auch mal vielleicht loszulassen, ja, so wie du das sehr gut beschrieben hast. Ich sehe, okay, das funktioniert nicht, aber ich möchte gern wissen, was passiert. Und ich nehme mich da ein Stück weit raus und eben auch diese, ich spüre das sogar jetzt körperlich, dieses Loslassen, dass ich sage, okay, ich lehne mich zurück, ich mache meine Sachen gut und dann werde ich eh sehen, ob sich dann für mich etwas ändert. Das ist was mir gut gefällt. Worauf ich nochmal auch zu sprechen kommen möchte, ist, dass du vorher erzählt hast, du hast da Menschen in deinem Umfeld, die kannst du anrufen und die wissen auch, wie sie dich in kürzester Zeit so ein bisschen runterholen, dass du dann auch wieder Auto fahren kannst, dass du dich wieder konzentrieren kannst. Wie wichtig, würdest du sagen, ist das für dich? Und du hast vorher gesagt, Vertrauen ist ein großer Wert, Ehrlichkeit ist ein großer Wert. Das sind auch Werte, die man so in Freundschaften vermuten würde. Ja, das ist eigentlich eh schon. Wie wichtig ist das für dich? Warum und wie definierst du das auch?
Es ist für mich essentiell wichtig. Wenn ich mein Leben sage, ich habe die Pfeiler, zum Beispiel die Herkunftsfamilie, ich habe mein Berufsleben, ich habe Beziehung als einen Pfeiler und ich habe Freundschaft. Dann ist Freundschaft für mich immer so die Wahlfamilie, die Wunschfamilie. Und da habe ich sehr starke Charaktere, die auch mit mir und meiner Direktheit und meiner, manchmal kann ich ja wirklich die Dampfwalze sein, die können sich auch hinstellen und können sagen, Jenny, du bist jetzt voll auf dem Holzweg. Und das geht nicht, was du da gerade machst. Mit dem Kopf durch die Wand, das funktioniert jetzt nicht. Und die brauche ich ganz arg, um für mich zu wissen, bin ich jetzt irgendwie auf der Ego-Schiene unterwegs? Ist es jetzt nur, dass ich mir was einbilde? Passt es zu mir? Oder auch wenn ich große Entscheidungen zu treffen habe und ich bin selber so hin und her gerissen, dann weiß ich, da kann ich mich hinwenden, weil die kennen mich schon so lange und so gut. Die wissen, was jetzt für mich wohl das Bessere wäre, wenn ich selber gerade nichts sagen kann. Also ich könnte ohne diese Freundschaften, wäre ich erstens mal nicht der Mensch, der ich jetzt bin, und wäre ich auch nie so weit gekommen im Leben, weil ich von denen allen was lernen durfte und mitnehmen durfte Und dieses gemeinsam wachsen und sich weiterentwickeln, das hat für alle so viel Mehrwert gebracht. Also das würde ich auf keinen Fall hergeben wollen.
Kann ich mir das dann so vorstellen, dass im Gespräch du Fragen stellst und dann deren Empfehlungen folgst, oder helfen sie dir, diese Entscheidungen zu treffen, indem sie deine Wahrheit wecken, sozusagen?
Also eher Letzteres. Ich stelle Fragen und ich bin dafür bekannt, sehr viele Fragen zu stellen. Und einer meiner Mechanismen im Leben ist, je mehr ich weiß, desto besser kann ich mich auf alles vorbereiten. Dementsprechend detailliert sind meine Fragen. Und wenn ich da so einen Mädelsabend habe, wo ich sage, ich habe dieses und jenes Thema, dann habe ich da unterschiedliche Charaktere dabei und die sagen mir aus ihrer Sicht, Jenny, dir ist doch dieses und jenes wichtig. Denk doch mal an die und die Situation in deinem Leben. Die habe ich in dem Moment selber gar nicht auf dem Schirm. Aber das sind für mich dann die Hinweisschilder, okay, wo geht's für mich lang? Und das ist einfach Gold wert, ja.
Ich weiß, du hast auch eine Affinität zum Thema Finanzen und ich habe gesehen, du bietest auch was an, wo man sagt, okay, man möchte sich ein bisschen mehr auskennen. Mhm. Ich weiß jetzt, dass das Thema Finanzen auch immer wieder eine Krise bedeuten kann und vor allem dieses, okay, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, ist meistens das Letzte, was man machen möchte. Du packst da zwei heiße Eisen an, sage ich jetzt mal. Warum brennst du so für das Thema?
Also ich brenne dafür, weil es mich ein Leben lang schon begleitet. Also ich habe in der Schulzeit, oder man muss eigentlich noch weiter vorne anfangen, ich habe schon auf dem Kinderflohmarkt altes Spielzeug verkauft, um wieder Geld zu haben, um mir neue Sachen zu leisten. Also ich habe immer schon Geld verdient. Es gab, glaube ich, eine einzige Woche, wo ich mal auf Null war, und das war, als ich meinen Führerschein gezahlt habe. Für mich bedeutet Geld Flexibilität und Freiheit und Möglichkeiten. Ich habe halt festgestellt, dass Geld wahnsinnig oft so emotional aufgeladen ist. Also da nehme ich mich gar nicht aus. Es gibt auch Dinge, die natürlich in Bezug auf Geld positiv und negativ bewerten, obwohl Geld immer nur, es ist immer nur Sache. Und ich habe halt festgestellt, dass wahnsinnig viele Glaubenssätze da sind, so wie, also Geld verdirbt den Charakter, über Geld spricht man nicht. Also da kennt ja jeder zig Sachen in seinem Umfeld, wo ich sagen muss, die sind uns nicht dienlich. Die machen es uns unnötig schwer. Und wenn ich da ein bisschen einen Beitrag leisten kann, dass es für Menschen wieder neutraler wird und sie für sich entscheiden können, was sie damit anfangen wollen, dann bin ich schon wahnsinnig glücklich. Und meiner Meinung nach gehören die Themen zusammen, weil wenn ich sage, ich habe über die Bewerbung einen Job bekommen, den ich gerne machen möchte, der mich erfüllt und der mir aber auch finanzielle Freiheiten mitbringt, dann kann ich auch ein finanzielles Fundament für mich bilden, was mir wiederum fürs Leben, für mich, meine Liebsten und allem wieder mehr Möglichkeiten und Freiraum bietet. Und deswegen sind es für mich so Zahnrädchen, die ineinander greifen. Finanzielle Freiheit kann ich nur erlangen, wenn ich finanzielle Bildung habe. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn ich weiß, was ist Sache, was will ich? Und dann kann ich wiederum entscheiden, ich möchte von A nach B kommen. Und welches finanzielle Verkehrsmittel nehme ich denn jetzt dafür? Und da gehört dazu, dass man auch der Wahrheit mal ins Auge schaut und einen Status quo aufnimmt, sagt, wo stehe ich denn jetzt? Und was davon passt eigentlich nicht zu mir?
Was mir dazu auch einfällt, ist, beim Thema Bewerbung gehört ja auch immer die Gehaltsverhandlung dazu. Mhm. Ich denke da ungern an meine Gehaltsverhandlungen. Es wäre aber wahrscheinlich gut gewesen, da auch eben zu schauen, was kann ich eigentlich, um dann auch dort positiv zu stehen und vielleicht sogar auch mal hoch zu pokern oder höher zu pokern, als man sich eigentlich vorstellen würde, um dann etwas zu erreichen, wo man sagt, hätte ich mir jetzt vielleicht nicht zugetraut, aber bin ich eigentlich wert? Diesen Mangel, dass wir unseren eigenen Wert oft nicht sehen können.
Ich konnte das ja dadurch, dass ich von der Bankseite her ja total den Einblick hatte, wer verdient was, wer ist wie ausgebildet. Das ist einfach, weil man die Faktenlage und die Datenlage hat. Und dann habe ich natürlich auch Menschen betreut, die in der gleichen Firma gearbeitet haben und vielleicht ähnliche Voraussetzungen hatten und die haben unterschiedlich verdient. Meine Ursprungsneugierde hat natürlich wissen wollen, warum ist das so? Da konnte ich sehr gut sehen, dass es was damit zu tun hat, wie vertrete ich meinen eigenen Wert? Also es gibt zwei Themen, die da vorrangig sind. Oft ist dabei eine gewisse Gier, die ist menschlich, und das andere ist aber auch eine gewisse Scham. Darf ich denn jetzt sagen, ich will dieses und jenes haben? Darf ich mich hinstellen, und das habe ich besonders bei Frauen beobachtet, dass ich diesen Wert verdient habe? In Bewerbungsverfahren oder auch wenn ich schon längere Zeit angestellt bin, dann ist ein Gehaltsgespräch und eine Gehaltsverhandlung wird oft so als einseitig empfunden. Das ist schlecht für den Arbeitgeber, der will mir gar nicht mehr zahlen. Da verlange ich jetzt was, das ist dreist, wenn ich das mache. Das ist unverschämt. was soll der von mir denken, was denken die Kollegen, am Ende verdiene ich mehr wie die. Also das sind so wahnsinnig viel Scham und Schuld, was da mit reinspielt. Und da möchte ich gern ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, ja, dass man sich nicht deswegen verstecken muss, sondern das Thema angeht. Und eine Verhandlung ist immer eine Gegenseitigkeit. Also man bietet ja auch was dafür. Und ich glaube, dass es da ist, wie mit vielen Dingen im Leben, wenn ich eine Sache mal ausprobiert habe und ich habe da ein super schlechtes Gefühl hinterher damit gehabt, weil mir ein Nein gegeben wurde oder ich irgendwie vielleicht sogar blöd von der Seite angeredet wurde, dann machen viele Menschen einfach nie mehr wieder diese eine Sache. Und ganz ehrlich, wenn wir als Kinder beim Laufen lernen mit jedem Stutz gesagt hätten, wir machen das nicht wieder, dann würde keiner von uns laufen. Also wie sinnvoll ist zu sagen, ich habe eine schlechte Erfahrung oder das kann ich nicht, das liegt mir nicht, das mache ich nie wieder. Das Gleiche gibt es in der Finanzanlage. Ja, aber mit einem Mal was ausprobieren ist es meistens nicht getan. Also in meinen anderen Lebensbereichen war ich zumindest nirgends auf dem ersten Versuch 100% erfolgreich. Weißt du, kennst du da einen Fall, wo das bei dir so war?
Nein, definitiv nicht. Und ich bin, ich habe mich im Sommer sehr intensiv mit dem Thema Finanzen auch auseinandergesetzt und bin nach wie vor eigentlich dabei, eben auch zu sagen, was ist auch der Wert meiner Arbeit? Wie lege ich meine Preisgestaltung an? Was traue ich mich überhaupt? Das sind alles Themen, die in Wahrheit oft mit dem Geld gar nichts zu tun haben. Einfach zu sagen, okay, was ist es wert? Man kann ja zum Beispiel, oft passiert es, dass man sagt, man macht einen Preisvergleich, was verlangt jemand anderer für ein ähnliches Produkt, dann nimmt man diesen Preis. Aber es ist eigentlich nicht ein Bild davon, was man eigentlich selber glaubt, was es wert ist. Das ist das eine. Und ich glaube auch, dass in dem Moment, wo wir uns erlauben, größer zu denken oder wo wir uns erlauben, aufzuhören, dass wir wüssten, was das Richtige ist, sondern zu sagen, ich habe verdient, dass das jetzt gut rennt. Geld ist, macht mich freier in einer gewissen Art und Weise, weil ich mir dann mehr leisten kann, weil ich dann weniger finanzielle Sorgen habe, weil ich dann vielleicht mehr reisen kann und mein Leben in einer anderen Art und Weise führen könnte, die vielleicht meinem Wesen ein bisschen mehr entspricht. Man traut sich das ja oft gar nicht so, auch wie bei den Gehaltsverhandlungen. Na, was werden die anderen von mir denken, wenn ich das und das verdiene? Dasselbe wie vorher. Und maximal, dass es einfach Themen triggert, die eigentlich die Person selber hat und nicht wir. Also es ist für mich eine sehr spannende Reise nach wie vor. Ich sage, ich baue jetzt eine Sache nach der anderen einfach ab, sobald ich merke, da ist irgendwas und ich blockiere mich mit meinen Gedanken selber, weil ich mir etwas vielleicht noch nicht vorstellen kann, dann lasse ich es los. Und für mich ist dieses Versuch, Scheitern, neu bewerten, neu anfangen, einfach das Patentrezept. Ja, also mit dem ersten Mal, das ist für mich immer nur so ein, okay, schau mal, wie das läuft und ist das was für mich, möchte ich das? Und dann entscheide ich weiter. Und ich bin genau in so einem Prozess gerade drin und deswegen ist es so spannend, einfach zu schauen, wie kann ich mein Leben, meine Bewerbung, meine Gehaltsverhandlungen, meine Entscheidungen so treffen, dass ich sage, ich habe ein gewisses Leben in der Vorstellung, das möchte ich gern machen, so würde ich mich am wohlsten fühlen. Was kann ich tun, um dorthin zu kommen und dann einfach zu probieren? Mhm. Ja, und auch wirklich, meine Schwester hat Gehaltsverhandlungen beziehungsweise überhaupt Verhandlungstechnik gelernt und sie sagt, es darf schon mal so sein, dass du dein Partner, dein Gegenüber mit deiner ersten Forderung mal schockst. Mhm. Und ich finde das so lustig, ich wende das immer wieder an und dann sieht man schon, beim einen Flohmarkthändler habe ich zum Beispiel sofort 50% bekommen. Ich denke, dann macht er wahrscheinlich noch immer genug Gewinn. Und beim anderen habe ich hochgebokert und der hat sofort gesagt, nee, das ist der letzte Preis. Und dann merkst du auch schon, okay, wie machen die ihre Preise? Ja, wie realistisch ist das? Und vor allem Flohmarkt, du hast das vorher auch angesprochen, ist das ein Wert, der für mich und für ihn auch passt? Ja.
Absolut. Und wenn man an die Schulzeit denkt, also da kommt es, glaube ich, ein Stück weit auch her, man hat da eine Probe geschrieben und bekommt die korrigiert zurück. Es ist ja oft die Farbe Rot verwendet worden, also zumindest war das bei mir so. Und dann steht da, so und so viele Punkte gab es maximal, sagen wir 10, und du hast 9 von 10 Punkten. Was machst du dann? Du guckst, wo ist der eine Punkt, den ich nicht habe?
Ja,
Hey, aber du hast 9 Punkte von 10. Also du hast 9 Mal richtig gelegen. Aber wir gucken auf den Fehler oder auf den Mangel. Also mir geht es so, da darf ich echt noch was auflösen, dass ich da jetzt immer noch auf diesen fehlenden Punkt gucke. Und jetzt immer mehr mit der Zeit diesen Fokus auf diese 9 Punkte, die da sind, bekomme. Und das möchte ich, diese Motivation, den Mut und so dann auch so sich selber ein Stück weit gratulieren und die Erfolge, die da sind, auch zu feiern. Und das ist schon ein Erfolg, wenn ich sage, ich wage etwas Neues und ich habe den Schritt gemacht, egal was das Ergebnis dann ist. Das alleine hat schon einen Schulterklopfer verdient. Und da dürfen wir wirklich noch hinkommen. Und da finde ich so spannend, manche der Schritte bin ich schon gegangen, da kann ich was weitergeben und andere Schritte kann man dann in der Zusammenarbeit gemeinsam gehen. Und da hat man immer was voneinander.
Ja. Diese kleinen Schritte kann man mit den Finanzen auch machen. Also ich weiß, man kann manche Sachen einfach ausprobieren. Interessiere mich auch für Aktien und das ist lustig. Bei vielen Banken kann man sich Depots nehmen, die so Spieldepots sind, wo man mal herum ausprobieren kann. Ich finde, diese Gelegenheit sollte viel, viel mehr genutzt werden. Und das Thema Schule angesprochen, das wäre der Ort dafür, dass ich so ein Verständnis für Finanzen bekomme. Und auch verstehe, was Prozente sind, was Anteile sind und so weiter. 2 Fragen möchte ich noch stellen. Die eine ist, was inspiriert dich? Was bringt dich dazu, weiterzugehen? Woher ziehst du deine Ideen? Wo tauchst du da ein?
Also in der Zusammenarbeit ist mir das Schönste, was mir passieren kann, wenn ich sehe, wenn beim Gegenüber das Licht angeht. Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil man so in seinem kleinen Mikrokosmos gerade drin ist und irgendwie das Problem nur sieht. Und wenn man dabei helfen kann, dass man da rauskommt, so diesen Schritt zurück macht, um dann wieder klar zu sehen und zu wissen, in welche Richtung geht es denn für mich. Also man kann das im Gesicht des Gegenübers ablesen und sehen und mitbekommen. Und das ist mein Highlight. Dafür mache ich das. Und weil ich auch weiß, wie sich das anfühlt, wenn bei einem selber das Licht angeht und welche Möglichkeiten und Chancen man dann wieder wahrnehmen kann, die man da jetzt in dem, wenn man in dem Tunnel so drin ist, wo gerade alles nicht so besonders gut ist, nicht hat, dafür gehe ich los. Und mir haben, wie gesagt, schon Menschen dieses Licht öfter mal ermöglicht und das möchte ich ein Stück weit weitergeben.
Schön. Das Licht als Inspiration in der Adventzeit. Es ist einfach schön, das zu verwenden. Ich würde jetzt noch gern 3 Begriffe hinwerfen und du sagst mir, was immer dazu dir einfällt. Der erste Begriff, den ich dir jetzt so hinwerfe, ist Weihnachten.
Also ich mag an Weihnachten, wenn Aufrichtigkeit und Echtheit mit im Spiel ist. Was ich nicht mag, sind gezwungene Traditionen oder das muss so sein. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich selber spüre aber auch, dass ich um Weihnachten rum, weil das bei uns so ist, wie es ist, habe ich noch viel mehr Interesse dran, was zu spenden, Menschen zu unterstützen, die es nicht so gut haben oder auch, ich bin sehr tierlieb, für Tiere was zu machen. Da bin ich noch mehr in Geberlaune als den Rest vom Jahr. Ich weiß nicht, ob es was mit der Dunkelheit zu tun hat, aber da ist mir noch wichtiger, was weiterzugeben.
Partys.
Ich liebe Partys. Wenn die Musik gut ist und die Gesellschaft gut ist, dann brauche ich noch nicht mal was zum Trinken, um irgendwie richtig Spaß zu haben und gute Laune zu haben.
Und der dritte Begriff hat etwas mit Finanzen zu tun, Aktien.
Aktien. Aktien sind genial. Und das Witzigste ist, dass ich neulich eine Umfrage bei mir in der Community gemacht habe, wo es darum ging, wer von euch investiert in Aktien. Und das ist ein ganz kleiner Prozentteil, der das gesagt hat, ja, ich mache das. Und dann habe ich die Story gemacht, Mensch, geh doch mal deinen Tagesablauf durch. Also ich könnte schwören, bei mir im Bad zumindest ist es so, da steht eine Zahnpasta, da steht die elektrische Zahnbürste, da ist das Shampoo, das Duschgel, das Deo. All diese Dinge sind von Aktienunternehmen. Dann gehe ich weiter und sage, ich nehme mein Handy in die Hand, ich gehe zur Kaffeemaschine, ich habe den Kaffee, den ich gekauft habe, der ist sehr wahrscheinlich auch von einem Aktienunternehmen. Dann steige ich in mein Auto ein und fahre vielleicht in das Büro, wenn ich angestellt bin. Da werde ich meinen Rechner anschalten. Also all diese Dinge stammen von Aktienunternehmen. Und dann sagen Menschen, ich investiere nicht in Aktien. Und dann sage ich, tust du jeden Tag. Oder naja, du gehst vielleicht nicht jeden Tag einkaufen, aber du tust es wahrscheinlich mehrmals die Woche. indem du Produkte kaufst, die von Aktienunternehmen vertrieben werden. Ich finde, das hat so ein gewisses Stigma mit den Aktien. Die sind böse, die sind schlecht. Wer in Aktien investiert, der ist ein Zocker. Also gibt's öfter mal, was man so hört. Und ich sage, wenn du möchtest, dass gewisse Aktienkonzerne ihr Verhalten ändern, dann bist du im besten Fall ein Miteigentümer und erlangst dadurch die Möglichkeit, auf solchen Hauptversammlungen auch mal Entscheidungen mitzutragen. Du wirst alleine nicht entscheiden können, ob es nach rechts oder nach links geht. Aber du kannst aufgrund deiner Stimme, ähnlich wie bei der Wahl, einfach quasi eine Richtung mit anpeilen. Und da darf wirklich der Fokus mal draufgelegt werden und auch mal genau hingeguckt werden. Und für dieses, ich habe da so ein Reel draus gemacht, bin ich echt durch die Wohnung gelaufen, habe geguckt, was davon ist alles ein Aktienunternehmen. Ja, da war ich ja selber. Mir war das im großen Sinne schon klar, aber bei manchen Kleinigkeiten, gerade Lebensmittel und Pflegemittel, war mir der Zusammenhang nicht so genau bewusst.
Ich finde, du hast jetzt gerade auch wunderbare Worte gesprochen, die für mich Schlusswort sind und die auch noch so einen Nachdenkimpuls setzen. Und zwar, mir war manches nicht bewusst. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns selber Fragen stellen über die Dinge, die wir tun und über die Dinge, die wir denken, wir uns vielleicht weniger in Krisen hineinmanövrieren, durch Krisen besser durchgehen können und aus Krisen viel mehr mitnehmen könnten, als wir es vielleicht bis jetzt tun.
Ich habe eine wunderschöne Frage mal mitbekommen auf den Weg und die werde ich mir, also die habe ich mir ganz dick aufgeschrieben. Wenn einem was Schlechtes passiert, was man als Krise empfindet, dann sagt man ja oft, warum musste das so sein? Also da ist das Warum immer so drin. Und die Person hat mir die Frage genannt, was ist die gute Konsequenz daraus? Und das fand ich für mich selbst so bereichernd, weil man einfach mal so diese andere Seite der Medaille angucken kann und sich dafür offen macht, das, was ich jetzt als schlecht empfinde, was kann mir das denn noch Gutes bringen?
Ja. Das ist das Ziel dieses Podcasts, genau auf das hinzuweisen. Großartig, dass du das jetzt noch so schön zusammengefasst hast. Und dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses Interview, für dieses Gespräch. Und ich wünsche dir, dass du vielen, vielen Menschen noch das Licht anmachen kannst. Und ja, dass besonders Frauen sich durch dich gestärkt fühlen, um auch mehr aus ihrem Leben zu machen und sich auch mehr zu trauen.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Es ist super schnell vergangen, die Zeit.
Ja, stimmt. Danke dir. Schön, dass du noch zuhörst. Ich hoffe, dieses Gespräch hat dir gefallen und du könntest dir viel daraus mitnehmen. Lass mir doch eine Bewertung da, wo immer du diesen Podcast hörst. Du hilfst mir damit, ihn weiter zu verbreiten. Und natürlich freue ich mich auch über deinen Kommentar auf Instagram oder Facebook. Alles Liebe und bleib krisenfest. Deine Rani.